Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 575 des CC2TV Audiocast. Ja, 575, das heißt, nächstes Jahr um die Zeit kommen wir dann auf die 600. 600 ist eine ganze Menge. Aber die muss man natürlich erstmal machen. Ich begrüße Sie alle, die hier zuhören, euch alle, die ihr zuhört, liebe Damen, werte Herren. Und was sich sonst noch da die Lauscher aufgespannt hat, ich freue mich über jeden, der wieder dabei ist und muss auch ganz gleich am Anfang mal meine Freude zum Ausdruck bringen. Ich habe ja beim vergangenen Audiocast, das heißt vor zwei Wochen bei der Folge 574 gesagt, dass ich so ein bisschen trennen will zwischen Video und Audio. Audio ist mehr privat, mehr Club, mehr irgendetwas und Video ist mehr sachlich, unpersönlich. Offensichtlich gefällt das vielen, dass man hier, naja, so ein bisschen den Unterschied macht zwischen den alten gewachsenen Strukturen im Audio, seit der Media Computer Club eingestellt worden ist, und zwischen dem, was sich da als Download oder jetzt auf Video Download bei YouTube oder auch direktes Angucken, Streamen tummelt. Ja, es ist auch ein Unterschied. Und es ist gar nicht so einfach gewesen für mich, das zu begreifen, was da eigentlich abgeht. Denn diese Videoplattform YouTube, es ist klar, da gehen irgendwelche Leute hin, die noch niemals etwas vom WDR Computer Club oder Computer Club 2 oder CC2TV gehört haben. Und was machen die? Die suchen nach Informationen, finden etwas, gucken sich irgendetwas an und wie das heute, und das bedauere ich sehr, so üblich ist, geben dann gleich irgendeine Meinung ab. Sie haben möglicherweise nicht verstanden, was sie geguckt haben, gucken natürlich nicht drauf, von wann dieser Beitrag ist, und dann geht's gleich los. So typische Beispiele. Ja, vielleicht verstehen Sie das dann. Ich habe mal irgendwelche Dinge gemacht mit diesem 100-Euro-Computer. Und einen Computer damals für 100 Euro zusammenzubauen, das war schon eine Herausforderung. Wer sich das heute anguckt, der lacht natürlich darüber. Wenn man das aber in den Zusammenhang bringt, zu dem Zeitpunkt vor 10 Jahren, als wir das gemacht haben, da sieht die Sache anders aus. Nur das machen viele nicht. Ob sie meisten sind, weiß ich nicht. Nee, die meisten sind ja vernünftig. Aber da kommen immer wieder solche Dinge, oder? So komplett aus dem Zusammenhang herausgerissen, kommen dann irgendwelche Fragen. Sag mal, ich habe das im Internet gesucht und ich finde diese Bauteile nicht. So Sachen, die ich vor 6, 7, 8 Jahren vorgestellt habe. Ich weiß noch nicht mal, um welches es sich handelt, wenn in einer Sendung, wir haben damals ja noch Stundensendungen gemacht, mehrere Themen angesprochen wurden. Dieses oberflächliche einfach, na, ich sag immer hinrotzen, sag mal, mach mal, hilf mal. Das ist vielleicht der Fluch der Digitaltechnik, der Zeit geschuldet, dass man heutzutage alle Informationen jederzeit und überall zur Verfügung hat und der Meinung ist, das, was man selbst im Kopf gerade hat, das müsste jeder verstehen, wenn man es vollkommen losgelöst aus jedem Zusammenhang in die Gegend hineinplärzt. Dazu gehören auch noch ein paar andere Sachen, weil wir gerade dabei sind. Ich habe ja vor Jahren das Forum geschlossen für die Öffentlichkeit. Das heißt, jeder kann nur dann etwas zum Besten geben und bestimmte Bereiche sehen, wenn er angemeldet ist. Und anmelden geht nicht automatisch, wie bei vielen anderen Foren, heute auch nicht mehr, sondern das geht nur, indem man, naja, einen Teil der Hosen zumindest herunterlässt. So, das wird von sehr vielen geschätzt, das wird von der Masse einfach akzeptiert und von einigen sehr stark kritisiert. Dazu will ich auch mal meine Meinung sagen. Und zwar, ich bin der Meinung, dass jeder das Recht haben soll, sich auch anonym, ist meine Meinung, nicht die von manch einem Gericht, können wir gleich nochmal drüber sprechen, aus allen öffentlich zugänglichen Quellen zu bedienen, zu informieren. Ich bin aber genauso gut der Meinung, dass jeder, der einen Mund aufmacht, der etwas sagt, der eine Meinung abgibt, der eine Kritik los wird, egal ob positiv oder negativ, jeder, der also sich in der Öffentlichkeit artikuliert, das nicht anonym tun darf. Wir leben nicht in einer Diktatur. Wir werden nicht verfolgt, wenn wir unsere Meinung sagen. Und jeder, der zu feig ist dazu, ja, der soll einen Mund halten. Der steht nicht zu seiner Sache. Ich meine, wenn man irgendwo einen Kommentar zu irgendetwas abgibt, dann gehört ganz klar dazu, dass man sagt, wer man ist, wie man heißt. Wer das nicht macht, naja gut, das ist dann einfach nur irgendein feiges aus dem Gebüsch heraus andere mit Schlamm bewerfen. Das ist unanständig, das gehört sich nicht. Und wir sehen ja, wohin diese Kultur in vielen Bereichen gegangen ist. Wir sehen es in Amerika, wir sehen es aber auch bei uns, diese sogenannten Fake News und Hate-Kommentare und der ganze Mist da. All das gäbe es nicht, wenn Leute zu dem, was sie sagen oder schreiben, stehen müssten. Das sind nur die Feigen, das sind nur die, die sich maskieren, das sind nur die, die nicht mit offenem Visier kämpfen, sondern das sind die, warum auch immer, weiß ich nicht, will ich auch nicht beurteilen, die nur aus dem Versteck heraus agieren. Und das halte ich generell für falsch. Bei uns in einer freiheitlichen, und ich betone das Licht, freiheitlichen Demokratie, die haben wir. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, dass wir daran arbeiten müssen. Aber das habe ich oft genug und immer wieder gesagt. Wer diesen Audiocast öfter gehört hat, der hat es auch öfter hören können. So, also Statement dazu, ganz klar. Und das Forum bleibt so, wie es ist, nur mit Anmeldung. Und dann können wir eigentlich gleich mal zu dem kommen, was ich eben schon angedeutet habe. Und zwar dieses Gerichtsurteil. In Rheinland-Pfalz hat das Verfassungsgericht entschieden, da ist eine Klage eingereicht worden von der Open Knowledge Foundation, die hat geklagt aufgrund des Informationsfreiheitsgesetzes, IFG heißt das, und die sind abgewiesen worden, weil man gesagt hat, wir wollen die Informationen, die wir, auf die wir ein Recht haben, anonym haben können. Und diese Bedingung, dass man sich da anmelden muss und dass es eben nicht anonym geht, würde gegen das Grundgesetz, gegen die Grundrechte auf Informationsfreiheit und informationelle Selbstbestimmung verstoßen. So, und der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz, der hat vergangene Woche, am 27. Oktober war es genau, entschieden, dass das so nicht ist. Denn er hat gesagt, es gibt keinen verfassungsrechtlichen Anspruch auf Informationszugang ohne Preisgabe persönlicher Daten. Und in der Begründung steht dann noch weiter drin, es dürfe also erwartet werden, dass jemand, der ein ernsthaftes Begehren vorbringe, auch zu seinem Anliegen, was er vorbringt, stehen würde. Und auch ein Verwaltungsverfahren zum Beispiel, das könne nicht aus dem Verborgenen herausgeführt werden. Ich finde das sowohl erschreckend wie auch gut. Gut, weil ich habe ja eingangs schon gesagt, wie ich das so sehe, wie ich das sehe. Aber hier geht es ja noch einen Schritt weiter. Hier geht es ja sogar darum, dass ich Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz nicht bekomme, wenn ich nicht sage, wer ich bin und was ich bin. Ob das nun wirklich so gut ist und ob ich das wirklich richtig heißen kann, da muss ich ja noch mal ein paar Wochen darüber nachdenken. Aber ich wollte das eigentlich nur mal zu Gehör bringen. Man hat nämlich versucht, von dieser Open Knowledge Foundation hier so ein Keil in die Tür zu bekommen, damit man auch in anderen Bundesländern dann gerichtlich gegen diese Praktiken vorgehen kann und sagen kann, also okay, pass auf, Kinders, da haben wir gewonnen und jetzt Richter, guck mal, vielleicht machst du das ja genauso. Also, es gibt keinen Anspruch auf Anonymität, wenn man Informationen von einer Behörde haben will. Genauso hat auch das Gericht noch ganz klar gesagt, dass die Zugänglichkeit von Informationen im Bereich von Wissenschaft, Forschung und Lehre durch den Gesetzgeber begrenzt werden kann. Das heißt also, ein Informationszugang, der kann eingeschränkt werden. Heißt irgendwie anders ausgedrückt, wenn ich bestimmte Informationen haben will, ich habe nicht das Recht auf alle Informationen aus diesen Bereichen, eben, was habe ich gesagt, Lehre, Wissenschaft, Forschung und so weiter. Und Es kann auch sein, dass einfach verlangt wird zu sagen, wer bist denn du eigentlich? Warum willst denn du das eigentlich wissen? Gut, im Hintergrund stand hier eine andere Geschichte, da ging es um die Transparenzpflichten. Das heißt also, wenn irgendwelche Forschungen mit Drittmitteln finanziert werden, dass man da nachfragen kann und sagen kann, sag mal, wer hat denn diese Forschungen jetzt bezahlt? Um vielleicht zu sagen, aha, da hat also die Firma Heizöl und Co. Dingsbums da irgendwelche Heizungsanlagen auf Umweltfreundlichkeit oder Schädlichkeit getestet. Und da könnte man ja irgendwo dran fühlen. Das ist ja eigentlich ganz grob gesagt der Hintergrund dieser Geschichte. Also, Transparenz, Pflicht ja, aber nicht, wenn jemand sagt, ich will es wissen, aber ich sage dir nicht, wer ich bin. So, kommen wir noch zu einer anderen Sache. Viele Grüße nach Oslo an den Volker. Ich habe aufgrund meines Aufrufs, dass ich ja nächstes Jahr eine Skandinavienreise machen will und dort auch sehen will, hören will, sprechen will, wie es denn dort mit der IT ist, mit Zugang zu Internet, zu WLAN, zu freien Netzen, wie die Menschen da leben, damit umgehen mit dieser Technologie, welche Einstellung sie dazu haben und so weiter. Will es hier auch sagen und ganz klar deutlich machen. Also ich werde nächstes Jahr Juni, Juli in Skandinavien sein. So ganz genau steht es noch nicht fest, wann es losgeht, vielleicht sogar schon irgendwann Ende Mai. Und ich werde dann Schweden, Norwegen und einen Teil von Finnland besuchen. Übrigens vielen Dank nach Tampere, aber das ist mir zu weit im Süden, da wäre der Umweg viel zu groß, da schaffe ich es nicht, vielleicht ein andermal. Aber wie gesagt, der Volker aus Oslo und seine Frau, die auch in diesem Thema sehr tief drinsteckt, diese Einladung nehme ich gern ab, wenn ihr aus dem Urlaub zurück seid, aber ich melde mich noch. Ich muss jetzt erstmal Informationen sammeln, Daten sammeln und wenn ich dann die Route soweit zusammen habe, dann werde ich mich melden und dann können wir mal auch mal telefonieren, mal darüber sprechen, wann, wo, wie, was und so weiter. Also, ich fahre da in die skandinavischen Länder und suche noch irgendwelche Clubs, irgendwelche Leute, die sagen, okay, komm mal hierher, wir haben hier irgendein Vereinsleben, wir bauen hier selbst Computer, neue, alte Forschungen oder sonst etwas. Auch im Bereich Amateurfunk genau das Gleiche. Also, Amateurfunker, die dort ansässig sind und irgendwo auch ein reges Clubleben haben. Wenn es irgendwie passt, würde ich ganz gern auch da mal vorbeischauen, auch um mal zu sehen, wie eventuell der Computer da das Hobby verändert hat. Denn bei uns in Deutschland weiß ich es ja, kenne ich es ja, wie es mit digitalen Betriebsarten aussieht und Ähnlichem. Jo. Das war eigentlich jetzt der Aufruf hier und das werde ich jetzt regelmäßig nicht in epischer Breite, aber immer wieder wiederholen, weil ich ja nicht davon ausgehen kann, dass jeder jederzeit alle Audios hört und alle Videos sieht. Obwohl im Video werde ich es wahrscheinlich nicht mehr so direkt machen. Ja, dann haben wir natürlich eine ganze Reihe von Themen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt eigentlich so viel. Ich muss mal sehen, wie weit ich denn durchkommen kann. Auto, Elektroauto, selbstfahrende Autos. Das sind alles so Dinge, die ja immer mehr Meldungen in der Presse produzieren, als wir uns das vor 10 oder 15 Jahren hätten denken können. Sagt Ihnen Case etwas, CASE, oder wird es Case gesprochen? Ja, es kommt ja vom deutschen Unternehmen, muss wahrscheinlich englisch ausgesprochen werden. Ja, der Dr. Dieter Zetsche, seines Zeichens Oberguru von Mercedes in Deutschland, der hat da wieder so ein paar Dinger da rausgehauen, das haut mich einfach um. Aber Sie sollten sich das vielleicht selbst mal ansehen. Da gibt es die Seite unter www.daimler mit AI natürlich, gut deutsch geschrieben, .com/case, CASE. Schauen Sie sich mal an, da sind also Visionen da und wunderschöne Bilder und Videos und so weiter. Also man ist jetzt wohl sich darüber klar geworden, dass die Zukunft elektrisch sein wird. Ja, und da kommen natürlich eine ganze Menge Dinge. Eine Sache, die hat mich also wirklich umgehauen. Da ist eine ja, so ein Werbevideo oder so etwas, und da flüstert eine Frau, die sagt dann, Mercedes-Benz erkennt intuitiv ihre Bedürfnisse, noch bevor sie entstehen. Das finde ich toll. Muss ich mir zukünftig einen Mercedes kaufen. Wenn ich mir vorstelle, dann fahre ich irgendwo auf der Autobahn irgendwo hin und noch, und das Auto fährt wahrscheinlich selbst dann, ja, und noch bevor ich merke, dass ich aufs Klo muss, fährt der auf eine Raststätte. Finde ich toll. Wahnsinnig gut. Also Bedürfnisse zu erkennen, bevor sie überhaupt entstehen, das ist schon eine Sache. Lieber dieser Thatcher, also mein Vorschlag wäre, man sollte auch hier eine Spezialabteilung für Präkognition oder sowas eröffnen, denn mit diesen Fähigkeiten würdet ihr mehr Erfolg haben als mit euren Autos mit dem verlogenen Benzinverbrauch, denke ich mir mal. Schauen Sie sich das einfach mal an, schön gemacht, alles schön bunt und was weiß ich nicht alles, mit viel pathetischem Blabla und so. Aber man hat es eben mittlerweile gemerkt, wo die Reise hingeht. Ja, Elektroauto ist sowieso so ein ganz, ganz großes Problem. Aber bevor wir da richtig einsteigen in dieses Thema, machen wir erstmal einen Jingle mit viel Grüße in den Tessin. Oder heißt das in das Tessin? Vino musste mir mal sagen. Also, Elektromobilität. Ionity, das ist eine Firma, die ist gegründet worden. Da sind die Gründungsmitglieder BMW, Volkswagen, mit seinen ganzen Töchtern natürlich, Porsche, Audi, Daimler, Ford und ich glaube, waren noch eine ganze Menge andere. Das sind Unternehmen, die wollen in Deutschland ein Netz von Ladestationen für Elektroautos aufbauen. Also ein Schnellladenetz. So, Schnellladen, das heißt also, man will Stationen aufbauen, die 350 Kilowatt abgeben können pro Ladesäule. Das ist eine ganze Menge, muss man schon sagen. Dieses Jahr sollen noch 20 dieser Stationen in Deutschland aufgebaut werden und kommendes Jahr, glaube ich, 400. Es gibt auch noch weitere Länder in Europa, die sich daran beteiligen. Man hat diesen sogenannten High Power Charging, HPC, Standard. Der hat auch einen bestimmten Stecker und Steckdose und Kabel und so weiter. Die Stecker, die sind vom Typ CCS2, Combined Charge System oder so ähnlich heißt es. Und damit kann man die hohen Ladeleistungen übertragen. Aber nur, wenn man Stecker und Kabel kühlt, ist also, weiß nicht, irgendwie ein bisschen merkwürdig. 350 Kilowatt, das ist, ja, je nach Auto und Gewichtsklasse und sowas, so um die 400 Kilometer Reichweite. Und die sollen innerhalb von 12 Minuten in den Akku gepumpt werden können. Man hat auch weitere Kooperationen geschlossen, mittlerweile mit Circle K in Norwegen. Norwegen übrigens ein Land mit sehr, sehr vielen Elektroautos, in der Hauptsache Tesla. Dann OMV in Österreich und auch Tank und Rast in Deutschland. Auch dort sollen solche Stationen entstehen. Also, jetzt wissen wir auch die drei Länder, Österreich, Deutschland und Norwegen. Diese Schnellladenetze, das ist geplant, dass man maximal 120 Kilometer bis zur nächsten Station fahren müsste. Jedenfalls am Anfang. Hört sich alles sehr, sehr gut an, ist auch sehr, sehr gut und ja, sollte man sich eigentlich freuen, oder? Naja, man muss sich nur eins vor Augen halten. Bisher gibt es von den Herstellern, die dabei mitmachen, noch kein einziges Elektroauto mit diesem Standard, mit dem sich an diesen Stationen die Autos so schnell mit dieser hohen Leistung laden lassen. Ja, Hände und Ei-Problem. Also hier ist es jetzt wohl so, dass man erst die Eier produzieren will. Für die alten Autos, da ist gar nicht darüber gesprochen worden. Alt heißt in Anführungszeichen die bisherigen Elektroautos. Inwieweit die an diesen Stationen ebenfalls tanken können. Denn die müssen ja die Stecker für diese HPC-Netze haben. Immerhin 800 Volt oder sowas, damit die Ströme nicht so wahnsinnig groß werden. Ja, also, es ist eine Mordsaufgabe und es ist sehr gut, dass es angefangen wird. Und wenn wir erstmal die Ladestationen haben, na dann kommen die Autos von ganz allein. Ja, weil ich ja eben gesagt habe, in Norwegen ist man da schon weiter, da hat man schon viel, viel mehr dieser Ladestationen. Und ich habe gerade heute wieder eine Meldung reinbekommen, auch aus Oslo. Man will dort etwa 70 Kilometer südlich von Oslo auf einem alten Flugplatz Europas größte Ladestation mit 42 Ladestellen aufbauen. Das wird allerdings von Tesla selbst gemacht, weil Tesla eben in Norwegen sehr, sehr weit verbreitet ist. Ja, die Ladestationen sind aber nur für Tesla-Autos. Das heißt, drei, da können auch andere da rankommen. Aber auch da tut sich etwas. Jetzt kann man darüber meckern und rumnörgeln oder was auch immer. Übrigens, unter voller Nennung meines Namens. Mein Name ist Wolfgang Rudolph. Entschuldigung, das musste jetzt sein. Aber in Norwegen, ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren hat mich das sehr gewundert, dass sie in Städten und auch außerhalb an Tankstellen und Rastplätzen überall Steckdosen gefunden habe. Ich habe mir damals gar nicht vorstellen können, wofür braucht man denn verdammte Hacke irgendwo im Wald auf dem Parkplatz eine Steckdose an jedem Parkmöglichkeit für ein Auto. Na, die Erklärung war ganz einfach. Wenn es da sehr kalt ist und da jemand steht und übernachtet, vor allen Dingen auch die ganzen Lkw-Fahrer, die brauchen einen Anschluss für ihre Elektroheizung. Und im Pkw, gut, Lkw-Fahrer lässt zum großen Teil seinen Motor laufen, aber im Pkw ist es ja gar nicht so üblich. Und da hat man eben dann vorn auf der Stoßstange oder neben der Stoßstange den Anschluss und da schließt man eben sein Auto, diese eingebaute Elektroheizung, an diese vorhandene Steckdose an. War also, wie gesagt, vor 15 Jahren für mich vollkommen neu und ich fand das also ganz, ganz interessant und auch gut. Ja, könnten wir eigentlich gleich mal weitermachen mit automatisiertem Fahren. Da müsste man eigentlich mal ein bisschen tiefer einsteigen und mal die Philosophie dahinter etwas betrachten und beleuchten. Aber ich will erstmal von den Sachen sprechen, die jetzt im Moment gerade im Entstehen sind. In Düsseldorf will man einen Versuch oder führt man im Moment einen Versuch durch. In der Hauptsache geht es dabei um die Kommunikation der Fahrzeuge untereinander. Die sollen sich also mit sich selbst, mit Verkehrszeichen, mit Ampeln, mit dynamischen, also veränderbaren Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überholverbot untereinander kommunizieren können. Aber in Bayern war klar, haben wir darüber gesprochen, auf der A8, da gibt es ja die Versuchsstrecke und jetzt kommt das also auch nach NRW. Der Landesbetrieb Straßenbau NRW, der will im dritten Quartal 2018 5 Testfahrzeuge im Düsseldorfer Raum einsetzen und weitere 750 konventionelle Fahrzeuge, also ganz normale, die mit Sensoren ausgestattet sind und Daten sammeln und an eine Zentrale schicken. Das Projekt, das wird also mit über 9 Millionen Euro gefördert durch das Bundesverkehrsministerium und gibt es auch im Internet darüber die PDFs, wo das alles ausführlich beschrieben ist. Das Projekt insgesamt soll sich auf knapp 15 Millionen Euro belaufen. Ja, und diese ganze Geschichte, die läuft also darauf hinaus, dass man versuchen will, wie können vernetzte Fahrzeuge Informationen sammeln, diese Informationen auswerten und einer Zentrale und über die Zentrale auch anderen Autos zur Verfügung stellen. Also wo ist ein Stau, wo geht was, wo passiert was, wo ist Geschwindigkeitsbegrenzung, wie schnell, wie langsam, wie ist die Wettersituation und so weiter. Das ist also ein großer Versuch, muss man sagen, denn das Bundesverkehrsministerium hat ja in diesem Forschungsprogramm, ich glaube, 20 Projekte mittlerweile mit fast 50 Millionen Euro Fördergelder. Und hier will man eben wirklich sehen, wie sich so etwas im Stadtverkehr oder im laufenden, dichten Verkehr hier bei uns funktioniert, wie sich das eben macht. Die Interaktion des Autos mit seinem Bediener, mit seinem Fahrer, steht hier im Vordergrund. Das heißt also nicht das vollautomatische Fahren, sondern hier das hoch unterstützte Fahren. Die EU, weil wir gerade bei dem Thema sind, ist für mich in diesem Bereich ziemlich schlafmützig, denn da sollen, glaube ich, jetzt bis Herbst 2018 in allen neu zugelassenen Lkw Notbremsassistenten drin sein. Hurra, toll! sind ja heute schon drin. Und die müssen laut Vorschrift ein Fahrzeug, Sie wissen, LKW maximal 80 Kilometer pro Stunde, notbremsen können bis auf 60 Kilometer pro Stunde herunter, wenn ein stehendes Hindernis im Weg ist. Sag mal, muss ich mir jetzt einen Kopf fassen oder was? Heute sind diese Systeme in der Lage, auch einen 18, 20, 40 Tonner oder so etwas zum Stillstand zu bringen, so weit in die Straßenzukunft zu gucken, um das Ding sicher zum Halten zu bringen. Und was sagt die? Pass mal auf, wir machen da einen Notbremsassistent und wenn der das erkennt und das Auto donnert da mit 80 über die Autobahn, dann bremsen wir das bis auf 60 runter, bevor er aufknallt. Kinder, ich hätte fast gesagt, bekloppt wäre noch ein Lob. Dass man die Fahrzeuge generell, wenn es schon so ist und wenn die schon alle automatisch bremsen können und wenn die schon Furz und Feuerstein Elektronik da drin haben, auch wirklich zum Anhalten bringt. Denn immerhin 70% aller schweren Lkw-Unfälle sind Auffahrunfälle. Aber müsste man ja denken. Naja, nicht nur Geld kassieren, sondern auch wirklich dafür arbeiten. Waymo. W-A-Y-M-O. Waymo ist eine Firma, die hat Chrysler Pacific Minivans umgebaut und die wollen damit künftig autonome Taxis fahren lassen. Das heißt also, dass da kein Fahrer mehr drin ist. Im Moment geht es noch nicht so ganz, es muss also ein Notfallfahrer noch, ich hätte fast gesagt, eingebaut sein, in dem Fahrzeug drin sein. Aber das Projekt geht dahin, dass diese Dinge wirklich künftig vollkommen autonom fahren können. Das heißt also, man kauft sich 10, 20, 100 dieser Taxis in 5 oder in 10 Jahren und schickt die einfach auf die Straße. Jemand ruft mit seinem Sattelfon ein Taxi, das Taxi kommt von allein, der Computer hat alles geregelt, der steigt ein, innen drin hat man einen großen Touchscreen, dann tippt man eben dann drauf, wo man ist, wo man hin will, wahrscheinlich bis dahin auf Spracheingabe, denn auch Amazon und Google Quatschkommoden sind mit technologisch an Bord und sagt ihm also, pass auf, fahr mich da und dahin. Ja, und das war's dann eigentlich. In diese Displays, die schalten dann um und zeigen das, was das Fahrzeug erkennt, also eine künstlich generierte Umwelt, nicht eine Kamera nach außen, sondern das, was die Software erkennt. Das wird visualisiert. Da sieht man also dann irgendwelche Hindernisse oder Radfahrer oder andere Autos oder Fußgänger oder was auch immer. Und interessant wird es sein, aber ob das irgendwann die Leute dann auch interessiert, man will ja nur von A nach B kommen und fertig ist es. Ein Kontrollzentrum überwacht das natürlich. Wenn das Fahrzeug um Hilfe ruft, kann das Kontrollzentrum eingreifen. Und selbst im Fahrzeug hat der Fahrgast einen Knopf, da kann er draufhauen und dann bleibt das Fahrzeug stehen. Man kann sogar die Türen selbst öffnen, wenn das Taxi, die Taxi-Elektronik sagt, nee, du darfst nicht raus. Also, auch da tut sich eine ganze Menge. Man macht das natürlich in den USA, weil dort bestimmte Freiheiten da sind. Das, was bei uns nicht der Fall ist, der Verkehr ist wesentlich geringer. Und diese Tests, Google hatte schon 2016 in Phoenix begonnen damit. Und seit Anfang diesen Jahres haben sie dann die Firma Waymo neu gegründet oder ausgesourced oder wie auch immer das dann heißt oder ausgegliedert. Und man forscht eben jetzt weiter. Ziel ist es von der Mutterfirma, also Alphabet, diese Fahrzeuge künftig allein fahren lassen kann. Ob Google, um es mal mit dem bekannteren Wort zu beschreiben, Fahrzeuge selbst bauen will oder einfach nur forscht und einfach nur Technologie oder so etwas weitergibt, das haben sie immer noch nicht gesagt. Aber das halten sie sich wahrscheinlich offen. Da, wo es Geld zu verdienen gibt, dann wird man wahrscheinlich einsteigen. Kein Geld zu verdienen gibt es eigentlich im Bereich Foto. Also überall da Kleinbildkamera, Kompaktkameras oder so etwas. Ich sehe kaum noch Leute, die damit rumlaufen. Jeder hat sein Telefon, jeder macht damit Videos und Aufnahmen und die Bilder werden immer besser und die Optiken werden immer besser. Mittlerweile hat man sogar schon Mobiltelefone mit einem optischen Zoom. Und zu spüren bekommen hat es dieses 100 Jahre alte Kameraunternehmen Nikon, die haben also jetzt in China ihr Werk geschlossen 2.500 Menschen verlieren da ihren Arbeitsplatz. Und es liegt ganz einfach daran, sagt Nikon, dass die Leute kein Fotoapparat mehr kaufen. Die haben ihn ja immer dabei in ihrer universellen Maschine, die sie an Bord in der Tasche, in der Hosentasche, Handtasche, Hemdentasche haben, nämlich dem Mobiltelefon. Und das sind also dann die Opfer davon. Vergangenes Jahr haben sie ihr 100-Jähriges gefeiert und haben stolz verkündet, jetzt machen wir uns auf die nächsten 100 Jahre. Sind nur sehr kurz geworden, diese nächsten 100 Jahre. Wir sehen es ja auch in einigen anderen Bereichen. Vielleicht ist Ihnen das mal aufgefallen. Die ganzen vier Buchstabenläden machen ja Werbung wie blöde, dass sie irgendwelche Fotoalben kaufen sollen und Bilder entwickeln. Ist das so billig geworden? Und Vergrößerung und Hochglanz und was weiß ich nicht alles. Auch hier kämpft eine Branche ums Überleben, aber der Kampf ist ja schon verloren, bevor wir ihn angefangen hatten. Also es war vorherzusehen, dass diese Branche den Bach runtergeht. Nikon wird natürlich nicht vollständig aufgeben, denn die haben ja noch mehr Firmen. Die wollen sich also in der Zukunft auf Hochleistungskameras konzentrieren, also mit 1 Zoll Chip und so weiter, digitale Spiegelreflexkameras, die auch in einer Preisklasse sind, dass sie davon leben und überleben können. Es wird noch mehr Opfer geben von dieser Technologie, die mittlerweile in unseren kleinen Mitrumtrag zum Teil zum Telefonieren zu benutzenden Geräte drinstecken werden wird. Ja, Technologie, die etwas Älteren werden es vielleicht noch wissen. Sony hatte vor Jahren, 18 Jahren etwa, einen Roboterhund Aibo, war damals eine Sensation. Irgend so ein kleiner Hund, der konnte sich orientieren, der hat gehört, der konnte gucken, der hat seinen Ball finden können, so ein rosafarbenes Ding da, konnte sich setzen, konnte stellen, konnte alles möglich. War ein ganz, ganz, ganz tolles Teil. So, und das hat man dann aber eingestellt. Sony ging es damals wirtschaftlich nicht gut und die Entwicklung und Forschung dafür, die hat viel, viel Geld verschlungen. Aber ab sofort kann man ihn wieder bestellen. Den Nachfolger, den Urenkel von Aibo, in der Technologie müsste man Urenkel sagen, der soll etwa 1.500 Euro kosten. Allerdings, Spaß macht das halt nur, wenn man ihn vernetzt betreibt. Natürlich über eine Cloud, natürlich über einen Server, der in Japan steht. Und dafür muss man allerdings dann zu diesen 1.500 Euro nochmal 22 Euro bezahlen. Im Monat für 3 Jahre. Das heißt also nochmal knapp 800 Euro da oben drauf. Ja, so, und was kann dieses Ding? Also er hat 22 Freiheitsgrade, also 22 Möglichkeiten, irgendetwas irgendwie zu bewegen. Kann 2 Stunden mit einer Akkulaufzeit durch die Gegend watscheln. Dann braucht er allerdings wieder 3 Stunden zum Aufladen. Die Augen sind OLED-Displays und damit kann er also kniepen und zwinkern und alles Mögliche machen. Man versucht hier eine Maschine in den Markt zu bringen, zu denen die Menschen eine emotionale Bindung aufbauen sollen können. Dieses Teil, das soll den Menschen erkennen, soll ihre Eigenarten lernen, soll dann darauf reagieren, wenn es einen Menschen sieht, den es kennt. Diese notwendige künstliche Intelligenz wird über diese 22 Euro pro Monat Cloud-Anbindung realisiert, denn dieses kleine Teil selbst kann es natürlich nicht. Also, der Aibo kommt wieder, auch nach Europa. Und damals hat dieses Teil, war eigentlich teurer. Ich kann mich erinnern, also 4.000 Mark musste ich damals auf den Tisch legen für so ein Ding. Der war auch immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Man musste lange warten, wenn man sowas kaufen wollte. Ob die Zeit dafür da ist, das Einzige, was mich daran stört, das ist natürlich diese Abo. Also Abos habe ich was dagegen. Irgendwas bezahlen, wenn es weh tut, ja. Wenn es sein muss, ja. Aber dann 3 Jahre lang 22 Euro oder das auf einen Schlag bezahlen, das ist nicht das, was mir gefällt. Ja, Google hat etwas Neues vorgestellt und zwar, man hat einen Prozess entwickelt, der nennt sich FastPair. Mit denen sollen Bluetooth-Verbindungen sehr, sehr einfach werden können. Sie wissen, mittlerweile hat man überall Bluetooth drin, auch in Kopfhörern. Damit wollen die auch anfangen. Also man drückt da auf irgendein Knöpfchen, mehr oder weniger lange, und dann fängt da eine Leuchtdiode an zu blinken, in der Regel rot-blau. Und dann muss man den Paarungsmodus von dem anderen Gerät und hin und her, und möglicherweise muss man einen Code eingeben, der überall der gleiche ist, weil es so sicher ist, entweder 00000 oder irgendwas anderes. Man kann auch einen eigenen und so weiter. Das will Google alles abschaffen, sondern die machen etwas, haben eine Technologie entwickelt, die nennt sich Nearby. Und diese Technologie heißt, wenn Bluetooth-fähige Geräte in der Nähe sind, dann kann ich mir die anzeigen lassen auf meinem Dattelfon oder wo auch immer. Und dann geht's los. Natürlich muss dieser Pairing-Mode eingeschaltet sein. Dann wird nämlich über die Cloud, über Google, über irgendwelche Server, ein Bild von dem Device geholt, geladen und ein Code, und dieses Bild wird dann auf mein Mobiltelefon draufgespielt und dann kann ich gucken, und wenn mir dieser Kopfhörer gefällt, wenn das der richtige ist oder wenn ich einen Lautsprecher oder sonst was habe, dann tippe ich einfach da drauf und dann verbinden sich die beiden selbstständig. Also der Name und das Foto des Gerätes reicht dann vollkommen aus, und einmal Fingertippen und ist die Sache erledigt. Am Anfang wird es wahrscheinlich nur zwei, einmal einen Google-eigenen und einmal von LibreTunes Q-Adapter, diese Ohrhörer, und später auch von Plantronics irgendwelche Geräte geben, die mit dieser Technologie ausgestattet sind. Aber Google hat eingeladen, alle Entwickler, dass, wenn sie interessiert daran sind, dass sie daran teilhaben können, und auch die Entwickler für die entsprechenden Applikationen dafür. Also Bluetooth-Geräte paaren wird wohl einfacher werden. In den USA schlagen einige Bürgerrechtler Alarm, weil dieses Apple Face ID, das heißt also, sie gucken ihr Telefon an, das Telefon sagt, ja, die Fratze kenne ich, und entsperrt sich, weil das irgendwie Sicherheitsbedenken hervorgerufen hat. Wir müssen natürlich sein Bild speichern. Es muss ja auch irgendwie wiedererkannt werden können. Und das wird auf unserem Server gespeichert. Und der ist sicher und wir sind die Guten und wir sind ehrlich. Glaube ich denen ja alles. Zumindest meistens. Aber was ist denn jetzt mit der Weitergabe dieser Daten? Denn Apple hat mittlerweile für Entwickler von Programmen, von Applikationen, die diese Funktionalität auch für ihre Apps nutzen wollen, diese Sachen freigegeben. Zumindest zum Teil. Also die verschlüsselten Gesichtsdaten, da kommen die nicht dran, aber auf Teile davon, beziehungsweise auf Grobstrukturen, da können sie zugreifen, wenn sie das in ihre eigene Applikation einbauen wollen für irgendwelche Steuerung. Und diese App mit dieser Face ID, ja, die soll natürlich jetzt viele Dinge vereinfachen, dass ich im Grunde genommen nur irgendwo gucke. Ich kenne also schon Entwickler und habe das gesehen, die sagen, wenn du einmal rechts mit dem Auge kniepst und zweimal nickst, dann löst du diese Geschichte aus oder diese, und dann startest du diese Applikation oder sonst was. Ja, aber diese Daten, auch wenn das Apple in seinen Bedingungen verboten hat, dass diese Firmen, die daran arbeiten, diese Daten weitergeben und dass sie nicht für Werbezwecke genutzt werden können und dass sie nicht für was weiß ich was, also auf gesichtsbezogene Daten sind das ja dann, dass die dann nicht dafür benutzt werden können, dass man irgendwo Datenbanken anlegt und dass man also dann die Menschen wiedererkennt. Aber wir wissen nicht, wer das ist mit solchen Versprechungen. Irgendwann wird irgendeine Sache geknackt, so, und dann sind die Daten meines Gesichtsausdrucks irgendwo in Russland oder in Nordkorea oder was weiß ich wo auch immer. Die US-amerikanische Bürgerrechtsorganisation ACLU, die hat da große Bauchschmerzen, dass man hier von Seiten der Apple den Entwicklern Daten zur Verfügung stellt, die es möglich machen, dass man Gesichter identifizieren kann weltweit über Netze, und dass diese Gesichtsdaten dann ja für alles Mögliche verwendet werden können. Gut. Dazu kommt natürlich, dass Apple wohl die Applikationen, die im App Store veröffentlicht werden, kontrolliert. Aber Apple sagt selbst, wir können nicht alle kontrollieren. Warum auch immer, weiß ich nicht. Wir machen nur Stichproben. Also wenn da irgendein App-Entwickler mit diesen von Apple verfügbar gemachten Daten Schweinereien machen will Ob er erwischt wird, ist dann dem Zufall überlassen. Vectoring. Ja, diese merkwürdige Geschichte da mit der Telekom. Es gibt ja erhebliche Probleme. Ich habe auch heute wieder im Forum gelesen, dass Chetty, hallo Tim, Probleme hat bei Bekannten oder Kunden, dass die, Fritzboxen zum Beispiel manchmal aussetzen, dass da irgendwas nicht funktioniert, dass das alles nicht ganz so sauber läuft, wie es eigentlich laufen sollte. Jetzt hat die Telekom bekannt gegeben, dass mittlerweile 3,5 Millionen Haushalte mit Vectoring ausgestattet sind. Und dass bis Februar des nächsten Jahres, also es sind ja nur noch gerade mal 3,5 Monate, weitere 2,5 Millionen Haushalte folgen sollen. Ja, blödsinnigerweise natürlich nur in den Ballungszentren, denn auf dem Land wird da auch nichts passieren. Da können die ja nichts verdienen, wenn sie da irgendwelche ein kleines Dorf mit 25 Häusern anschließen. Das macht ja mehr Kosten als sonst wo. Das ist eigentlich eine staatliche Aufgabe. Ja. Es müsste wirklich das Grundrecht auf Internetzugang geben. Wird auch kommen, aber naja. Also bei Vectoring sind derzeit Datenübertragungsraten bis 100 Megabit pro Sekunde möglich. Uploadgeschwindigkeiten haben wir bis 40 Megabit pro Sekunde. Das sind ja alles Träume für mich und für viele andere auch, aber es ist so. Diese Ausbaubereiche, die da sind, Mannheim, Leipzig, Köln, Ludwigshafen, Berlin, Hamburg und so weiter, das sind eben nur diese Ballungszentren. Und die Telekom hat immer noch eine Gesetzeslücke, dass sie dort, wo nicht Fremdanbieter flächendeckend ihre Dienste anbieten, auch die Tür zumachen können und können sagen, pass mal auf, ihr kommt hier nicht rein. Wir sitzen hier und wir machen hier das Geschäft. Ja, Geschwindigkeiten, ja, haben wir eben schon gesagt. Also DSL, das ADSL eigentlich, aber wird ja eigentlich immer nur als DSL bezeichnet, was in der Regel unsere normalen Kupferadern, Kupferdrähte da verwendet, das sind maximal 16 Megabit pro Sekunde bei der herkömmlichen Technologie möglich. Bei VDSL, da hat man dann an den Glasfasernetz, also Lichtwellenleiter sind da verlegt, hat man da schon deutlich höhere Geschwindigkeiten, also bis über 1 Gigabit pro Sekunde. Diese Technologie, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also es wäre jetzt so wünschen, dass man wirklich flächendeckend diesen ganzen Kram ausbaut. Aber dafür ist der Bundesverkehrsminister zuständig. Der war bisher leider immer durch seine Maut abgelenkt. Mal sehen, wenn wir einen neuen kriegen, ob der die Sache bürgerfreundlicher gestaltet und besser machen wird. Ja, das ist sowieso so eine Geschichte. Jetzt haben wir da diese sogenannte Jamaika-Konferenz, das heißt also, diese vier Parteien unterhalten sich da jetzt. Es wird natürlich immer viel gesagt, ist ganz klar. Wenn vier Parteien da sind und in jeder Partei hat man noch unterschiedliche Strömungen, dann muss man sehen, dass man irgendwie zusammenkommt. Und die müssen sich auch zusammenreißen, denn wir haben diese Parteien ja gewählt, die haben ja einen Regierungsauftrag. Hätten wir gewollt, dass eine Partei regiert, hätte das Volk eben diese eine Partei gewählt. Nein, die vier. Und das ist ja auch gut, diese Vielzahl der Ideen. Und sie müssen jedem Mühe geben und müssen ihre Verantwortung wahrnehmen und müssen eine Regierung bilden und müssen möglichst alle Ideen in irgendeiner Art berücksichtigen, die aus all diesen Ecken kommen, die die Bürger durch ihre Stimmabgabe, die haben sie ja noch, die Stimmen, durch ihre Wahl gelegt haben. So, was das andere aber sein soll, ich habe mir gedacht, verdammte Hacke, 709 Abgeordnete hat der Deutsche Bundestag. Wisst ihr eigentlich nicht, umso größer so ein Parlament ist, umso undemokratischer ist es? Was sollen denn 709 miteinander bereden? Guckt ihr doch bitte nur mal an, das Europäische Parlament für ganz Europa hat 751 und Deutschland allein 709. Ja, sag mal, seid ihr noch gescheit oder was? Guck mal nach Amerika. Da haben wir 435 Abgeordnete. Und da sind ein paar größere Länder dabei. Und da sind ein paar mehr Menschen dabei als in Deutschland. Aber was ist denn das da eigentlich? Ich meine, gut, Nordkorea hat, glaube ich, knapp 700, aber das ist ja auch nichts anderes als eine Applausvereinigung. Jedes Mal, wenn da der Obergore irgendwas sagt, müssen die nicken und klatschen. Aber ist es nicht bei uns genauso? Dass sie wirklich ernsthaft diskutieren, bis sie zu einem Ziel kommen? Nein, da werden Reden vorgetragen, vorher werden doch Gesetze, Verordnungen und der ganze Kram gemacht, irgendwo im kleineren Kreis, und dann trägt man es öffentlich vor und die können alle nur nicken und sag mal, also eine solche Nickeselvereinigung brauchen wir doch nun wirklich nicht. Die kostet Geld bis zum geht nicht mehr, kostet Zeit bis zum geht nicht mehr. Jeder redet mit jedem, jeder steht jedem im Weg. Macht doch ein kleineres, effektiveres. Das ist ja nun von vielen Leuten schon längst vorgeschlagen worden. Aber die Hälfte würde doch auch reichen und könnte mit aller Wahrscheinlichkeit nach wesentlich effizienter arbeiten, als jetzt ein Haufen von 709 Abgeordneten. Man sollte die abschieben, diese Abgeordneten. Macht 350, finde ich vollkommen in Ordnung, arbeitet effektiv. Und nicht wie jetzt, irgendwo hinter verschlossenen Türen wird etwas ausgekungelt und dann kommt es ins Parlament und dann wird genickt und sagt, alles fein, alles schön, alles toll. Und dieser Fraktionszwang, das ist ja sowieso das Schlimme. Da muss doch irgendwann einmal eine effizientere Lösung her. Wie kann denn sowas sein? Warum müssen denn eigentlich auch solche Koalitionen geschlossen werden? Mal ganz ehrlich, kann man das nicht anders machen? Fraktionszwang, alles weg. Und jeder hat das Recht, so abzustimmen, wie er es mit seinem Gewissen verantworten kann. So sollte es doch eigentlich sein. Steht es nicht irgendwie so geschrieben oder haben die nicht ihren Eid auch da abgelegt? Nein, es gibt eben diesen schwachsinnigen Fraktionszwang. Warum kann nicht irgendein Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin ohne große Koalitionen oder kleine oder mehrfach oder sonst was einfach Ideen vortragen, egal wo sie entstanden sind, wenn die entsprechenden Strömungen da sind, und alle stimmen gemeinsam darüber ab? Dass man hier diese Gruppen bildet, Klüppchen bildet, Abnick-Veranstaltungen macht, finde ich mehr als schrecklich. Aber ich will ja gar nicht meckern. Es ist ja eigentlich nur eine Idee, es ist ja auch nur ein Vorschlag, den keiner annimmt und wo sich kein Mensch danach richtet. Aber machen könnte man es doch. Jetzt bin ich erstmal froh, dass sie sich da die Köpfe heiß reden müssen und hoffe, dass es eben nicht die Abnick-Esel sind, sondern dass sie konstruktiv etwas zusammenbringen, dass gemeinsam die Ideen, die Vorschläge, der Willen des Volkes auch wirklich umgesetzt wird. Und Demokratie heißt nicht, dass man das macht, was einer für richtig hält, sondern das, was aus der Masse herauskommt. Und diese ganzen Strömungen unter einen Hut zu bringen, ja, das würde ich mir nicht zutrauen, das will ich auch gar nicht tun, aber ich verlange es von meinen Abgeordneten, denn die werden schließlich von mir bezahlt und von euch allen. Also. Ja, angefangen haben wir da mit selbstfahrenden Autos und so und all diesen ganzen Kram, aber es geht ja noch weiter. Selbstfahrende Schiffe, auch hier habe ich wieder Informationen bekommen aus Norwegen. Dort wird zumindest erstmal ein selbstfahrendes Schiff entwickelt, und zwar die Yara Birkeland, Yara mit Y-A-R-A. Und das ist eigentlich ein ganz hässlicher großer Kasten. Das Bild, was ich ja gesehen habe, das ist so eine viereckige Büchse mit einer spitzen Schnauze da vorne dran. Und das Teil, da ist geplant, dass es irgendwann selbst fahren soll. Das ist so ein Lastwagen auf dem Wasser. Da werden Düngemittel, die bisher von normalen LKW über die Straße transportiert werden sollen, sollen künftig diese 70 Kilometer über den Wasserweg, sollen diese Düngemittel transportiert werden. Hier sagt man auch umweltfreundlich oder klimaneutral, ist ja ein neues, tolles Totschlagwort. Das Ding hat Elektroantrieb, dieses Schiff. Finde ich auch von der Idee her sehr gut, finde ich ganz toll. Von dem Containerhafen Lavrik aus soll diese Sachen verschifft werden. Und Ende 2018, also noch ein gutes Jahr, soll die erste Fahrt sein. Dann wird zuerst einmal natürlich dieses Schiff komplett mit einer Mannschaft bestückt sein. Und dann macht man ein Jahr lang eine Testfahrt, testet diese ganze Technologie. Und das ist ja nun nicht ganz so einfach. Das Ding, das muss ja auch nachts fahren können und sich orientieren können. Das muss auch bei Nebel fahren können, sich orientieren können. Das muss auch bei Sturm und hohen Wellen fahren können. Und das sind Dinge, das ist wirklich Neuland. Da hat man noch eine ganze Menge zu tun. So, und nach dem ersten Jahr, naja, dann soll das Schiff in der Hauptsache ohne Menschen an Bord durch die Gegend fahren können. Es wird dann von einer Zentrale aus gelenkt und überwacht und sind wohl noch ein paar Offiziere an Bord, die im Notfall dann eingreifen können. Und dann erst 2020, dann wird es vollständig autark sein. Immer noch von der Zentrale her überwacht, dass man da eingreifen kann. Aber ansonsten fährt es per Autopilot ganz von allein. Diese ganze Sensorik und das Verarbeiten, da weiß man auch nicht so genau, ob sie das in der Geschwindigkeit wie geplant schaffen. Aber man will es auf jeden Fall. Man will, dass man mit der Yara Birkeland ab 2020 autonom und elektrisch fahren kann und damit viele, viele Lkw von den Straßen wegbekommt. Es gibt auch noch andere Sachen, also Fährschiffe und sowas, die künftig zwar nicht elektrisch, aber doch zum größten Teil autonom fahren können, bis auf das Anlegen oder das Manövrieren in Hafen, das soll noch von Menschen gemacht werden. Aber auch hier tut sich etwas. Es gibt also nicht nur selbstfahrende Autos, sondern wir werden künftig auch selbstfahrende Schiffe haben. Und unsere Flugzeuge könnten ja schon selbst fliegen. Aber würden sie mitfliegen, wenn da kein Pilot mehr mitfliegt, wenn der sich nicht mehr traut? Naja, so ist ja nicht gemeint. Amazon, haben wir ja auch schon mal darüber gesprochen. Also diese verletzten Lautsprecher, wie die da heißen, bei denen diese Assistenten drin sind, hier bei Amazon heißt das Teil Alexa oder Google Now oder Siri. Na, Siri hat ja noch keine externen Geräte, aber die kommen ja auch. Da tut sich auch eine ganze Menge Neues. Ich habe ja schon darüber gesprochen, der Echo Show. Der wird ja, ich glaube, am 18. dieses Monats, also Mitte November, in Deutschland auf den Markt kommen. Der hat ein 7 Zoll großes Display und soll noch ein Mikrofon mehr haben, und obwohl ja 8 Mikrofone dann, und soll noch besser in der Fernfelderkennung sein. Also ich muss jetzt schon sagen, eine Zeit lang waren die Dinger irgendwo taub, aber da wurde wahrscheinlich irgendein Software-Update eingespielt und man hat sie ein bisschen hörunempfindlicher gemacht. Mittlerweile hören die Teile wieder sehr, sehr gut. Also so aus einer Entfernung von 9 Meter, nicht so laut wie jetzt, leiser als jetzt, hört und versteht mich das Ding gut. Wenn aber dabei ein Fernsehgerät läuft und da erzählen auch Leute, ja, dann ist es ganz, ganz schwierig. Da muss man schon nah rangehen oder das Teil anbrüllen, damit es was versteht. Aber bei Menschen ist es ja genauso, vor allen Dingen bei Älteren, die hören ja auch nur einen einzigen Sumpf, wenn sie irgendwo auf einer Party sind. Also ungefähr muss man sich das auch vorstellen. Also diese Echo Show hat ein 7 Zoll Farbdisplay natürlich, schwarz-weiß gibt es glaube ich gar nicht mehr. Und die Technologie ansonsten ist genau wie bisher bei diesen Geräten. Und auf dem Display kann man da eben alles anzeigen lassen, was man will. Also wenn man Musik abspielt, dann kann man zum Beispiel sehen, welcher Interpret und Titel, und teilweise kann man sich einen Text anzeigen lassen, Wettervorhersagen oder irgendwelche Informationen zu Städten und mit Bildern und alles das, was wir normalerweise auf dem Computer machen, wird dann dort, soweit es von der Amazon Alexa Technologie unterstützt wird, auch visualisiert werden. Preis, ganz bekloppt, 219,99 €. Den einen Cent können Sie sich auch noch einsacken. 220, und wenn man zwei kauft, kriegt man es, glaube ich, 50 € billiger. Also, kommt jetzt wohl nächste Woche, was haben wir heute, den 6. bis 18. Ja, also knapp 2 Wochen müsste es auf dem Markt sein. Vorbestellen kann man schon. Und es dauert noch eine ganze Zeit, bis dann alle bedient werden können, denn die Vorbestellungen sind wohl sehr, sehr hoch. Unter dem Namen Echo Plus kommt auch eine neue Büchse. Nicht mehr das große Rohr, was man da bisher hat, sondern ist ein bisschen kleiner. Hat einen Stoffmantel, den man ausziehen und wechseln kann, damit man das vom Design her anpassen kann, also an die eigene Wohnung. Wird knapp 150 Euro kosten und kann nicht mehr als der alte. Nur ist eben ein bisschen kleiner und er soll bessere Lautsprecher haben. Soll also besser klingen als das Rohr, was sie da bis jetzt hatten. Ich hatte es ja auch schon mal in der Fernsehsendung. So, dazu kommt aber, dass bestimmte Hardware direkt damit gesteuert werden kann. Also nicht mehr über irgendeine Bridge oder extra Geräte, sondern Kaffeemaschinen und diese Philips-Lampen und so weiter. Die kann man direkt von diesem Echo Plus aus steuern. Braucht also keine Zentrale mehr irgendwo dazwischen. Was haben wir noch? Ja, diese Telefoniegeschichte, das werde ich vielleicht mal in der Fernsehsendung vorstellen. Das habe ich ausprobiert, funktioniert soweit ganz gut, auch wenn die Verzögerung ziemlich groß ist. Und nächstes Jahr im Januar soll eine kleine Box kommen, die man mit dem Festnetz verbinden kann, also zum Beispiel mit dem Router. Und darüber kann man dann freisprechen. Da muss man mal sehen. Da weiß ich ja nicht so ganz genau, wie das geht. Also nicht nur, dass man hier Festnetz Telekom oder so, sondern auch übers Internet, Voice over IP, kann man dann. Und die Box, die soll, ich glaube, um die 40 Euro kosten. Nennt sich dann Echo Connect Box. Ja, dann warten wir einfach mal ab. Ich habe so ein Ding vorbestellt, weil das interessiert mich ganz besonders. Da will ich mal sehen, wenn es da ist, was es kann. Und vor allen Dingen, welche Daten daraus gehen. Ob es denn meine Gespräche, die ich dann darüber anmelde, nicht vielleicht doch über irgendeinen Server schickt, obwohl das überhaupt nicht notwendig wäre. Aber da gucken wir einfach mal rein. Naja, und dann die Buttons, die haben wir schon besprochen und so weiter. Fire TV wird die von der Technologie her angepasst werden an Alexa und gibt einen ganz, ganz kleinen Echo Mini. Der sieht aus wie so ein Wecker und kann auch Zifferblätter darstellen, hat ein 2,5 Zoll großes Display, hat auch eine Kamera drin, damit sie nachts die Oma im Schlafzimmer überwachen können oder was weiß ich, was sie sich dabei gedacht haben. Aber die Technologie geht eben immer weiter und man muss ja nur ganz ehrlich sagen, wenn Amazon verspricht, dass die Daten geschützt werden, dass aufgepasst wird und so, dann sollte man denen glauben. Nicht immer, aber immer öfter. Warum? Weil gerade diese großen Unternehmen sehr unter Überwachung stehen, nicht nur durch uns, auch durch fähige Leute und auch durch Datenschützer und die können sich nicht großartige Dinge erlauben. Alles das, was ruchbar wird, wird abgestellt. Früher oder später. Mit hohen Strafen oder freiwillig. Muss man sehen. Wir können der Sache sowieso nicht entgehen. Und wenn wir dann an unsere Autos denken, und damit komme ich zum letzten Thema. Das ist so ein bisschen Philosophie, was ich am Anfang ansprach. Machen Sie sich mal darauf gefasst, dass wir alle enteignet werden. Nicht so von heute auf morgen, nicht, dass uns jemand was wegnimmt, nein. Aber der Trend, den wir als Verbraucher befördern, geht ja dahin, dass wir bargeldlos einkaufen. Bargeld wird keinen Sinn mehr machen, wie in skandinavischen Ländern auch. Schweden zum Beispiel habe ich es erlebt vor 2 Jahren. Auch unsere Autos. Dass künftig Menschen Autos haben? Nein, nein, das wird dieser Aibo-Effekt sein. Du kannst nicht mehr irgendwie etwas besitzen, sondern du kannst den Service kaufen. So wie man heute ein Auto liest, aber das ist dann immer noch mehr oder weniger Eigentum, wird man künftig eben ein Auto nur nutzen, den Dienst eben nur nutzen. Und mit vielen anderen Geräten wird es genauso sein. Nicht mit denen, die jedes Jahr neu aufs Auge drücken kann, also neue Kaffeemaschine und neuen Mixer und neue was weiß ich was und neuen Kühlschrank, der nicht nur gucken kann, was er drin hat und was er draußen hat und was er braucht und so weiter, sondern der vielleicht auch Musik spielen kann oder notfalls auch auf Rollen durch die Wohnung tanzen kann, wenn man keinen Partner hat. Dieser ganze Quatsch, der uns immer wieder aufs Auge gedrückt wird mit wunderschönen Begriffen und Beschreibungen und sonst was, so diesen Haben-Wollen-Effekt auslöst, das wird weiter so sein. Damit kann man den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Aber alles andere, das wird zur Dienstleistung werden. Und wir sehen es ja heute schon, wo es hingeht. Betriebssysteme, auch wenn sie kostenlos sind oder wenn sie kostenpflichtig sind, auch die sind mehr oder weniger Dienstleistung. Ein Windows 10 ohne Internetanschluss ist genauso wie ein Dreikämpfer ohne Beine. Und darüber müssen Sie sich im Klaren sein, darauf müssen Sie sich einstellen und Ihre Autos genauso. Diese Sachen werden alle vernetzt werden. Die größte Gefahr geht davon aus, dass unsere Autos vernetzt sind, dass die EU fordert, dass diese Autos ab nächsten Jahr dann laufend sagen, wer sie sind, wo sie sind, wo sie hingehen. Das ist ja auch gut so. Damit kann man den Verkehr steuern, damit kann man Parkplätze steuern, damit kann man Umleitung. Wenn die Daten sicher sind, könnten wir das mit gutem Gewissen machen. Wenn wir wüssten, dass sie nicht missbraucht werden, nicht weitergegeben werden. Aber daran müssen wir arbeiten. Das ist unsere Aufgabe. Nicht die Sachen ablehnen, nicht die Augen zumachen, nicht weglaufen, nicht sagen, mit dem Scheiß will ich nichts zu tun haben. Nein, benutzen, probieren, gucken, wie kommen wir damit zurecht, wie funktioniert das, wo sind Gefahren und da den Finger drauf legen und das öffentlich machen und das immer und immer und immer wieder den Leuten, die wir dann vielleicht irgendwann mal wieder wählen, sagen, so nicht, das geht nicht, das muss nicht, das kann nicht, hier muss was passieren. Wir müssen damit leben. Wir müssen es beurteilen und wir müssen die Welt steuern. Guck mal, wie schön das bei der letzten Wahl geklappt hat. Wir haben eine breite demokratische Basis gewählt, die jetzt versuchen muss, unsere Wählerwillen zusammenzuschnüren, zusammenzupacken und umzusetzen. Soll keiner glauben, seine Ideen würden alle umgesetzt. Geht ja gar nicht. Bei 80 Millionen geht es gar nicht. Aber von jedem ist was dabei. Ist das nicht schön? Das ist Demokratie. So, sind wir am Schluss angekommen. Ich weiß nicht, ob Sie schon gesehen haben, bei uns im Shop können Sie über die Homepage erreichen, cc2.tv. Da gibt es oben den Link auf den Shop. Da können Sie mal gucken, was es mittlerweile an Neuen gibt. Es kommt laufend was Neues dazu. Thomas Ritter bringt also laufend neue Artikel mit dem neuen Logo und sowas. Schauen Sie sich das einfach mal an. Auch der Weihnachtsbitty, so heißt er wohl, oder sowas, den gibt es jetzt als Bundle mit der Tasse. Habe ich auch in der Sendung gehabt. Also wenn Sie die noch nicht gesehen haben, schauen Sie mal da rein. Am Ende stelle ich die Sachen vor. Und wenn Sie es schon gesehen haben, schauen Sie auch rein. Es ist immer irgendwo irgendwas dabei. Ich habe mich gefreut, dass Sie bis hierher durchgehalten haben. Es war bunt. Wenn es Ihnen aufgefallen ist, dass ich heute schneller gesprochen habe, es lag einfach an der Fülle der Informationen, die ich hineinpacken wollte. Aber Sie haben die Möglichkeit, es langsamer laufen zu lassen oder mehrfach zu hören. Ich tue den Daumen nach oben, werde diese Sache jetzt schneiden, denn die muss ja, jetzt haben wir 14.25 Uhr, bis heute Abend auf dem Server sein, damit Sie das überhaupt hören können. Und ja, dann schauen wir mal, dann geht's weiter mit der nächsten Fernsehproduktion, die ja heute in einer Woche online sein muss. Und da ja, habe ich verschiedene Ideen. Also ich muss mal wieder was für Stromverbrauch machen. Hier zum Beispiel von Quasselbüchsen und allen Zusatzgeräten. Will auch so ein Zusatzgerät mal umbauen, weil ich nicht nur LED-Spannung betreiben will. Möchte auch mal etwas über Radarsensoren machen. Mal sehen, ob ich das alles schaffe bis zur Produktion. Die sollte eigentlich übermorgen sein. Ja, ich müsste noch ein paar Nächte mehr haben, wo ich durchmachen kann. Aber ja, notfalls müssen die auf Donnerstag verschieben. Weiß ich noch nicht. Aber am Montag, da ist er auf jeden Fall fertig. So, ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bitte übrig behalten. Wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche, auch wenn der Herbst ein bisschen grau ist. Und würde mich freuen, wenn Sie heute Abend diesen Audiocast hören. Und nächste Woche die nächste Fernsehsendung bei YouTube angucken. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.